lekker kopje koffie, zeg.
Waar is mijn kopje koffie?
Zullen we een kopje koffie drinken?
Lekker kopje koffie.
Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische Bücherpodcast.
Und dazu begrüßt sie Katharina Borchert. Ich bin heute in Lüneburg im Heinrich-Heine-Haus. Das ist ein prächtiges Backsteingebäude mitten in der Stadt, direkt am Ochsenmarkt. In diesem Haus sitzt das Literaturbüro Lüneburg. Darum finden hier auch viele Lesungen statt. Und wer hat heute Vormittag schon im Heinrich-Heine-Haus gelesen? Bart Mouillard, der berühmte Bart Mouillard, Kinder- und Jugendbuchautor aus Belgien. Autor von ungefähr 30 Büchern, viele davon auch ins Deutsche übersetzt. Vielfach preisgekrönt. Bart Mouillard, ich freue mich, dass Sie hier sind. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Ja, eine Lesung am frühen Morgen, das ist nichts Ungewöhnliches für einen Kinderbuchautor. Heute haben Sie aus Ihrem neuesten Buch Morris gelesen und das ist die Geschichte des jungen Morris, der bei seiner Oma in den Bergen ist und der im Schnee den weggelaufenen Hund Houdini suchen geht. Das ist eine Wintergeschichte. Ich habe gesehen, es waren 4 komplette Schulklassen da. Was für Kinder waren das? Wie alt waren die?
Was Sie wissen mussten, ist, es für mich gar ungewohnt war, um so früh aufzustehen, weil ich zu Hause und seit 40 Jahren eigentlich nur Lesungen gebe für 13-Jährigen und Älter und Erwachsenen und Studenten, die ja Lehrer werden oder so weiter. Also für mich war es, ich denke, das dritte Mal, dass ich Kinder treffe. Spannend, anders. Und es hat damit zu tun, dass ich es spannend finde, wenn Jugendliche hineinkommen und gar keine Lust haben auf eine Lesung. Lesen macht keinen Spaß. Und kann ich meine Geschichte erzählen. Erzählen, dass ich eigentlich kein Kinderbuchautor bin, kein Jugendbuchautor, aber Autor. Und dass ich zufällig immer eine Stimme suche, höre und dass ich daraus schreibe. Und dass ab und zu es so ist, dass es wahrscheinlich möglicherweise ein Kinderbuch ist. Und wahrscheinlich, wer weiß, ein Jugendbuch ist. Und es ist nett, dass man seine Geschichte die Chance hat, um das zu erzählen. Aber lieber bin ich 1,5 Stunden, 2 Stunden bei einer Gruppe und erzähle ich die Hintergrundgeschichte, wie es so gekommen ist, warum und so weiter. Und das Lesen kann nachher geschehen.
In Ihrem Buch Ein Ander Leben, das leider noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde, eine Geschichte Ihrer Mutter und Ihrer selbst eigentlich, erzählen Sie auch, dass Sie als Kind eine Lesung miterlebt haben und welchen Eindruck das auf Sie gemacht hat.
Ja, es hat eben mein Leben ein bisschen geändert. Es geht über 2 Lesungen. Eine Lesung auf der Schule und später, wenn mein erstes Buch, wenn ich etwa 18 war, bereits fertig war, und fast veröffentlicht, habe ich eine Lesung mitgemacht von Mireille Cotonnier. Und das ist eine flämische Autorin aus den 70er, 80er Jahren, die sehr feministisch und engagiert war und voller Feuer erzählte über die Dinge, die sie wirklich selbst wichtig fand. Und das war beeindruckend, weil ich da verstanden habe, dass man wirklich für seine Ideen stehen muss, dass man ein Eigenheit, eine Eigenheit ist ein schönes Wort dafür, denke ich. Die Eigenheit von Mireille war so klar und deutlich. Und ich, der damals auf der Suche war, habe, denke ich, da am Moment eingesehen, ja, ich muss stärker werden innerlich, ja.
Und dann sind Sie Autor geworden, schon in jungen Jahren und jetzt sind Sie es immer noch. Und Sie sind gerade auf Lesereise in Deutschland. Sie waren schon in Wiesbaden und Sie fahren jetzt nach Lüneburg, auch noch nach Dresden. Sind Sie eigentlich gerne unterwegs mit Ihren Geschichten im Gepäck oder sind Sie doch am liebsten zu Hause? Sie leben inzwischen in Kalmthout, das ist in der Nähe von Antwerpen, also auf dem Land. Also lieber zu Hause oder lieber unterwegs?
Es ist keine Sache von Liebe. Wenn ich diese Lesereise durch Deutschland mache, Wenn ich unterwegs bin, das mache ich gerne, weil neue Städte entdecken und neue Menschen kennenlernen, das mag ich. Ich bemerke, dass wenn ich unterwegs bin, dass ich bestimmte Dinge zu Hause lasse. Zum Beispiel ein Mailbox. Und dass ich die Chance habe, um andere Dinge zu denken. Das heißt nicht Inspiration oder neue Gedanken, aber eine Art doch Ruhe bekomme und Zeit nehme für Gedanken. Ja.
Sie haben in einigen großen belgischen Städten gelebt. In Brügge, da kommen Sie her, in Antwerpen, in Brüssel. Und jetzt sind Sie vor einiger Zeit aufs Land gezogen, Kalmthout. Ich habe gesehen, dass es da ein Suske en Wiske Museum gibt. Die berühmten flämischen Comicfiguren. Allerdings sonst ist es da, glaube ich, eher ruhig und es ist nicht so viel los. Brauchen Sie die Ruhe zum Schreiben oder schreiben Sie gerne auch unterwegs?
Die Ruhe finde ich immer. Eben wenn ich in Antwerpen wohnte, 30 Jahre lang, habe ich ein Haus gesucht, das letzte Haus, das ich hatte. Dann sagte jemand, guck mal, das hier ist die zweite Schlafzimmer. Das könnte ein Arbeitszimmer sein. Dann dachte ich immer, nee, das ist kein Arbeitszimmer, das ist die zweite Schlafzimmer. Es gibt sehr wenig Häuser, wo man hineinkommt und sofort denkt, hier finde ich Ruhe, hier finde ich Stille. Das letzte Appartement war so ein sehr schönes Art Deco-Appartement, wirklich im Bezirk vom Bahnhof. Und Bahnhofbezirke sind bekannt als unruhig und besonders in Antwerpen ist viel los mit Sexshops und so weiter. Aber es war so eine gute Stelle, weil ich ganz oben ein schönes Aussicht hatte, ein Arbeitszimmer mit nur Büchern um mich herum. Und dann war die Welt draußen und ich war in meinem Kopf alleine und die Reste war weit weg. Das brauche ich. Und warum ich weggezogen bin von Antwerpen, hat zu tun mit die Stadt selbst, dass die Eindrücke mich irgendwo wehtaten, unter meinen Haut krochen, dass das Rechtsdenkende von Antwerpen mir ein bisschen ärgerte. Und die Ruhe, mein Freund und ich suchten wirklich Ruhe und fanden das auf Reisen. Und auf einmal haben wir gedacht, wir müssen es umdrehen und auf Reisen etwas anders finden, Unruhe, wenn du wolltest, und zu Hause Ruhe finden. Und auf unsere Liste, und Kalmthout war auch da, Kalmthout ist eine Stelle, ja stimmt, Suske en Wiske sind da geboren, aber das hat nichts damit zu tun. Ich wollte ein Haus mitten im Wald und ich sage immer, dass es im Wald ist, aber ja, es ist die freiere Natur sozusagen. Und Ruhe, man sagt schöne Dinge über Ruhe, aber das Blöde ist, dass die Unruhe, die man hat im Kopf, kommt dann ganz stark nach oben. Und in meinem Fall war es wirklich so, 5 Jahre her, Corona gab es. Das erste Jahr war völlig okay, wunderbar. Kein einziger Mensch störte. Und inzwischen gingen mein Vater und meine Mutter tot. Und das gab Unruhe. Ich meine, dass ich dachte, dass ich diese Trauer völlig okay fand. Okay, gehört zum Leben. Aber kurze Zeit später, ich denke 3 Jahre her, spürte ich, dass ich keine Ruhe fand, dass es alles war Chaos. Und dann habe ich die Entscheidung gemacht, um ein anderes Leben zu schreiben, das Buch über meine Mutter und mich selbst. Und jetzt, seit einigen Monaten, habe ich eine bestimmte Ruhe gefunden. Ja. Ruhe hat nichts zu tun mit schönen Bäumen und ein Eichhörnchen. Nee.
Und wenn Sie dort schreiben, wie kann ich mir so einen Schreibtag oder so eine Schreibroutine bei Ihnen vorstellen?
Es war ganz klar, wenn wir das Haus besuchten, sah ich sofort, wo ich arbeiten konnte. War ein wirklich ein Arbeitszimmer. Schöne Stelle, um Bücherschränke zu machen. Und wenn es über Rituelle geht.
Zum Beispiel gehört auch ein Kopje Kaffee dazu. Das fragen wir alle Autoren.
Ein Kopje Kaffee. Ich stehe ganz früh auf, 6.30 Uhr stehe ich auf. Ein Kopje Kaffee und weiter nicht mehr. Im Sommer, ich gehe nicht ganz, ganz, ganz direkt in mein Arbeitszimmer. Ich laufe, wie mein Vater früher tat, gerne herum im Garten, um nochmal zu sehen, was sich geändert hat seit gestern. Und dann gehe ich zum Arbeitszimmer, wo ich wirklich arbeiten kann, bis die Reste der Welt wach wird.
Und Morris ist auch dort entstanden, in Kalmthout. Ja, Morris, ihr neues Buch. Darin geht es um einen Jungen namens Morris, ja, der den Hund seiner Oma sucht. Der heißt Houdini, wie einst der Entfesselungskünstler Harry Houdini, der immer wieder verschwinden konnte. Und das ist auch die Eigenschaft dieses Hundes. Und Morris sucht ihn im verschneiten Gebirge und hat dort auch einige unheimliche Begegnungen. Worum geht es für Sie in dieser Geschichte, Morris?
Ich denke, dass Morris sofort Schwierigkeiten hatte. Dieser Schnee war da. Wie werde ich zurück dieses Tal erreichen? Wie finde ich diesen Hund meiner Großmutter finden? Wenn ich das geschrieben habe, war schwierig, das zu Ende zu machen. Habe ich bemerkt, ah nein, wahrscheinlich habe ich es geschrieben, weil ich am Moment eine Art Morris bin. Mein Vater ist gestorben, meine Mutter ist gestorben. Irgendwo stehe ich ganz alleine, ohne Hund, und wollte ich zurück zum Wärme im Tal. Aber wie mache ich das? Und ich denke fast immer so, wenn ich etwas schreibe, ob es jetzt für Kinder oder Erwachsene oder eben für wem es ist, immer hat es etwas zu tun mit, was ich ja mitgemacht habe, wer ich bin am Moment. Also Morris ist ja natürlich eine klassische Erzählung mit einem schönes Ende. Wie gut, warme Küche, Oma ist da. Aber das war nicht so gemeint, weil ich denke, dass Kindergeschichten ein schönes Ende haben müssen. Aber war wahrscheinlich so, weil ich wirklich wollte, dass es wieder gut ging, dass es gut endete mit mich selbst.
Ich würde vorschlagen, wir hören mal eine Passage aus Morris. Es liest Bart Mouillard höchst selbst. Zuerst liest er eine kleine Passage auf Niederländisch und dann noch eine längere Passage auf Deutsch.
Morris war auf Weg nach Hause. In seinen Armen gromde ein Hund, ein nicht heel großer. Es war der Hund von seiner Oma, aber auch ein bisschen die von ihm, omdat die bei seiner Oma wohnte, für ein Zeitje maar. Het was het beste zo, dat zei zijn oma. Er waren verdrietige dingen gebeurd. Morris war auf dem Weg nach Hause. In seinen Armen knurrte eine Hündin. Kein besonders große Hündin. Sie gehörte seiner Oma, aber auch ein bisschen ihm, weil er bei seiner Oma wohnte. Bloß für eine Weile. Das war am besten so, sagte seine Oma. Es waren traurige Dinge passiert. Die Hündin war weiß mit schwarzen Flecken. Sie jaulte und zappelte. Stillhalten wollte sie nicht, das wollte sie nie. Sie wollte laufen und am liebsten weg, auf den Berg. Das machte sie, wann immer sie konnte. Hundehütten waren ein Witz. Ketten halfen nicht, egal mit wie vielen Schlössen sie befestigt wurden. Sie sprang über Zäune, sie zwängte sich irgendwo hindurch oder hinein und darunter. Das Tier hatte schon einen Namen, sonst wären einem leicht welche eingefallen. Biest, Köter, Racke, aber die Hündin hatte einen Namen. Morris' Oma hatte sich einen ausgedacht, der zu ihr passte. Die Hündin hieß Houdini. Früher gab es einmal einen Mann, der so hieß. Er wurde berühmt, weil er ewig lange die Luft anhalten konnte. Unter Wasser und über Wasser. Wenn man ihn in Ketten legte, wand er sich los. Er war ein Meister im Losreißen und Entkommen. Wenn Morris' Oma auf den Berg zeigte, brauchte sie nicht zu sagen, was Morris dort tun sollte. Dann schlüpfte er schon in seine Stiefel. Dann war Houdini wieder einmal ausgebüxt. In einem kleinen Beutel in Morris' Hosentasche steckten 2 Stücken Wurst. 2. Für den Fall, dass 1 nicht ausreichte, um sie einzufangen. Morris verirrte sich nicht, denn er hatte einigen Dingen einen Namen gegeben. Manchmal ist ein Stein mehr als nur ein Stein. Zum Beispiel stand oben auf dem Gipfel ein steiler Felsen in Form einer lodernden Flamme. Diesen Felsen nannte er das Feuer. Ein kleines Stück weiter wuchsen Dornensträuche, an denen man sich gehörig ratschen konnte. Für ihn war dieses Dornenwäldchen der Igel. Lange Zeit hatte er geglaubt, dass er den Igel immer ganz umrunden müsse, bis er eines Tages merkte, dass er, wenn er sich bückte, drunter durchgehen konnte, sogar mit einem zappelnden Hund auf dem Arm. Auf halbem Weg zum Gipfel wuchs eine krumme Tanne. Alle anderen Tannen waren gerade. Wegen der krummen Tanne wusste er, wie weit es noch bis nach oben war. Ansonsten war die Tanne uninteressant. Aber weil es Morris gab, hatte sie einen Namen. Wenn etwas einen Namen hat, existiert es mehr als ohne Namen.
Dankeschön, Bart Mouillard. Hier sucht der Junge den Hund. Und es kommen in ihren Geschichten viele Tiere vor, immer wieder Tiere. Es gibt zum Beispiel so einen philosophischen Reigen, der heißt »Wer ist hier der Chef?« Da spielen nur Tiere mit, Katze, Hund, Fuchs. Aber die Hunde sind doch am häufigsten in ihrem Werk, oder? Warum ist das so? Warum so oft Hunde?
Das ist eine gute Frage, aber ich muss irgendwo einen Psychologen finden, der es für mich erklären kann. Es gibt so ein Band von verschiedenen Geschichten und Büchern und Gedichte, du und ich und alle anderen Kinder. Und wenn ich dieses Buch zusammengestellt habe und alles auf neu las, von Jahren her, habe ich bemerkt, wie viele Hunde es gab. Und ich dachte, oh Mensch, ein Team im Bad Mouillard Museum muss man einen ganzen Saal einrichten. Warum so viele Hunde? Ich weiß es nicht.
Der Hund bei Morris läuft weg, wird aber auch gefunden und kommt wieder mit zurück. Sie erzählen in ihren Geschichten, finde ich, oft von Verlusten, also häufig stimmt was mit den Eltern der Kinder nicht, dann sind die getrennt, der Vater ist weg, zum Beispiel in dem Roman Bianca, oder dann ist auch mal die Mutter weg, zum Beispiel im Roman Hinter der Milchstraße, den ich ganz besonders mag, den Roman. Oder da gibt es die 3 Geschichten in Du bist da, du bist fort. Das sind Geschichten vom Alkohol und vom Sterben und auch vom Verlust eines Freundes oder Kindheitsgefährten oder wie man es nennen soll. Also jemand, der wegzieht. Das sind viele Verluste. Aber die Kinder in ihren Büchern oder Kinder und Jugendlichen, die bekommen auch immer sehr viel. Also hier bei Morris ist es eben die warmherzige Oma mit ihrem Kuchen und der Wärme in der Stube. Mal gibt es ein überraschendes Erlebnis, dann gibt es mal einen neuen Freund, also es gibt auch immer etwas. Was würden Sie sagen, sind bei Ihnen in den Geschichten die Verluste größer oder doch auch die Gewinne und das, was die Kinder und Jugendlichen, die Menschen bekommen?
Die Gewinne. Ich sehe am Anfang 3 Sekunden der Geschichte. Ein Anfang. Weiße Küche, Mutter, Tochter, Brüderchen der Tochter. Ja, so fängt Bianca an. Ich bin Bianca. Ich hasse meine Mutter. Ich hasse auch ein bisschen mein Brüderchen, weil er alle Aufmerksamkeit bekommt. Warum eigentlich? Warum ist diese Küche weiß und ganz neu? Warum tut meine Mutter, als ob alles in Ordnung ist? Und aus dieser Situation, wo bereits eine Art Verlust oder etwas nicht da ist, gehe ich auf der Suche nach, was eigentlich los ist. Und das interessiert mich wirklich. Das Schönste ist, dass wenn ich diese Astrid Lindgren Memorial Award bekommen habe, dass die Juroren geschrieben haben über meine Werke, was alle aufgefallen ist. Es ging nicht über Verlust. Es ging über, dass ich immer über Außenseiter schreibe. Menschen, die nicht zu dieser Gruppe gehören und eben nicht zu dieser Gruppe gehören wollen. Und das habe ich gehört in 2019, 40 Jahre nach meinem Debüt. Und ich war völlig gerührt, völlig emotioniert, weil ich dachte, oh Mensch, ich habe nie darüber nachgedacht. Guck mal, ich brauche 12 Juroren, die meine Bücher ganz gut gelesen haben, um mich zu erzählen, was ich gemacht habe. Und schöner noch ist, dass die Juroren sagten, wie Astrid Lindgren hast du eine Wahl gemacht, um diese Außenseite stärker zu machen, eine Lösung zu finden, um einfacher mit dieser Welt umzugehen. Also, wie gesagt, ich bin mehr beschäftigt mit das Stärken als das Verlieren von Dingen.
Sie sagten gerade schon, dass Sie Ihr Debüt mit 19 Jahren hatten. Ja, Ihr erstes Buch kam 1983 heraus. Auf Deutsch heißt das Leander, Lieselott und die Liebe. Das Buch erzählt die Geschichte einer Liebe zwischen Leander und Lieselott, zwei Schüler, die zusammen zur Schule gehen, die sich ineinander verlieben, aber einander dann doch wieder verlieren, aber dann vielleicht auch wieder finden. Da sind wir wieder beim Thema, ganz genau. Wie kamen Sie denn als so junger Mann auf die Idee, also eine Schülergeschichte zu schreiben? Ich stelle mir vor, mit 19 möchte man eigentlich vor allen Dingen erwachsen werden und mit Kindern nichts mehr zu tun haben. Wie war das bei Ihnen?
Ganz einfach. Ich meine, ich habe die Geschichte geschrieben, wenn ich 14, 15, 16 war, ganz jung. Ich schrieb über, was ich nicht hatte. Die Geschichte ist entstanden in mein Tagebuch, wo ich eine Traumfreundin hatte, die nicht da war, aber eigentlich übte ich nur in mein Tagebuch, was meine Brüder macht, meine ältere Brüder, sich verlieben, heiraten und so weiter. Und aus dieses Tagebuch ist das erste Buch entstanden. Ganz einfach, weil ich meinen Bruder ertappt habe, weil er im Tagebuch las und ich auf einmal aufgehört habe, das Tagebuch zu schreiben, aber irgendwo diese Traumfreundin vermisste und eine Geschichte geschrieben habe. Mehr ist es nicht. Es war ein Trick, um weniger einsam zu sein, weil ich schrieb gerne, aber ich habe mein Leben so aufgebaut im Kopf. Und auch wenn ich mein Buch geschickt habe zum Verlag, mit diesem Brief dazu, ob es möglich wäre, das Buch zu veröffentlichen, habe ich ein Nein bekommen und noch ein Nein und auf einmal ein Ja. Und eben damals, wenn ich 18 war, ist das geschehen. Ich war jung, die Welt war groß. Und guck mal, was jetzt geschieht. Mein Buch wird veröffentlicht. Und auf einmal sagte man, du bist Schriftsteller. Und ich dachte, ich bin es niemals geworden. Ich war es bereits. Es war meine Lebensart sozusagen. Ja. Damit hat es angefangen. Und dann sind Dinge dazugekommen, weil andere Menschen sagen, ah, du bist Jugendbuchautor, 12- bis 16-Jährigen, das ist dein Publikum, du musst ein Image haben, du musst an dein Image denken, dafür sorgen. Und dann habe ich wirklich Streit darüber gekriegt, weil ich dachte, das ist so nicht, wer ich bin. Ich war 12 und sang Lieder und ich schrieb Theaterstücke, wenn ich 11 war, für Puppentheater. Und jetzt bin ich 19 und muss ich nur schreiben für 12- bis 16-Jährige. Mache ich nicht. Und nach einiger Zeit, 10 Jahre später, habe ich mich vom Verlag geändert. Und beim Verlag Querido ging die Tür offen und sagte man, sag mal, was du machen wolltest. Ein Bilderbuch, okay. Ein Gedichtenband, schön. Ein Roman, auch gut. Weltoffen. Halleluja.
Über An Other Leben, ein anderes Leben, haben wir ja schon gesprochen, aber Sie haben auch einen Roman geschrieben, deutlich für Erwachsene, kann man sagen, Graz. Der spielt auch in Graz, erzählt die Geschichte eines österreichischen Apothekers, der, ja, vielleicht kann man sagen, ein immer gleiches Leben führt in seiner Apotheke am Platz und der durch den Fahrradunfall eines mädchenhaft schönen Jungen vor seiner Haustür aus seinen ja etwas leblosen Routinen rausgerissen wird. Ja. Wie entsteht so eine Stimme in Ihnen? Also die meisten Erzählstimmen in Ihren Büchern sind ja junge Leute, jugendliche Kinder, aber dann eben auch mal ein Erwachsener. Wie entsteht so eine Stimme? Ist das eine Entscheidung oder ist das etwas Intuitives?
Eine Entscheidung in diesem Fall, weil auch das hier war ein Auftrag für eine Theatergesellschaft. Sie hatten 5 Autoren gefragt, um etwas zu tun. Monolog oder Theaterstück von Viertelstunde. Und das würde ein Abend mit 5 verschiedenen Stücken werden. Und dann habe ich, wenn ich in Graz war damals, ein kleiner Monolog geschrieben, weil ich ja diese Stimme hörte. Um deutlicher zu sein, ich hatte ein schönes Hotel, wenn ich in Graz war, auf Lesereise. Und am anderen Seite von Straße gab es diese Apotheke, die wirklich da war, wirklich. Und ich konnte hineingucken, von meinem Zimmer aus. Frag mich nicht, warum, aber auf einmal war Hermann Eichler da. Auf einmal gab es diese sehr einfache, dünne Geschichte. Und das war ein Monolog, Viertelstunde, so etwas. Und das hat mir nicht losgelassen, dass ich zurückgekehrt bin nach Graz, im selben Hotel gebucht habe und erklärt habe am Mann hinter seiner, wie heißt das?
Rezeption,
ja. Hör mal zu, ich komme hier für eine Woche, weil ich ein Buch schreibe jetzt über diese Apotheke am anderen Seite. Und war so freundlich, dass er sagte, okay, dann gebe ich dir ein Upgrade. Du hast ein Suite, ein ganzer Stock sozusagen, mit alle 4 Fenster mit Aussicht aus dieser Apotheke. Und dann bin ich wirklich eingetaucht im Leben von Hermann, den es nicht gibt, aber in meinem Kopf, ja, habe diese ganze Stadt wie ein Puzzle besucht und gedacht, welcher Spaziergang macht dieser Mann, mit wem ist er befreundet. Die Stadt war eigentlich auch eine Person geworden für mich. So ist Graz entstanden. Und dann, noch später bin ich im Apothek vorbeigegangen und habe das Buch verschenkt. Und der Apotheker sagte, ne, ich hab's bereits, danke. Er hat es doch angenommen, aber er hat es bereits gelesen. Und ich habe gesagt, ja, Entschuldigung, es geht nicht über ihn. Ach, macht nichts aus. Ich bin sehr, sehr stolz. War nett, ja.
Toll, das ist toll. Ja, das ist wirklich toll. Ja, und das Interessante ist, dass, wie Sie sagen, Graz als Puzzle. Sie beschreiben in dem Roman auch wirklich die Straßen ganz genau. Sie benennen die Straßen auch ganz genau. Während ich finde, dass in den Büchern für Kinder und Jugendliche tatsächlich die Orte gar nicht so genau benannt werden. Die sind dann irgendwo im Gebirge oder irgendwo in der Sandstraße oder in der Milchstraße, wo auch immer das sein soll, in irgendwelchen Dörfern oder Siedlungen, die aber nicht genau verortet werden.
Ja, damit hat es zu tun, wenn man eine Stimme hört, zum Beispiel Hermann Eichler aus Graz. Es stimmt, dass alle Straßen benannt worden sind, aber das hat nichts zu tun mit mir, hat zu tun mit Hermann. Das sagt ganz klar und deutlich, wie dieser Mann funktioniert. Wir benennen die Dinge. Wir arrangieren alles, dass unser Leben klar und deutlich ist.
Ja, das leuchtet mir ein. Ja, so ein Benenner, das ist Hermann Eichler tatsächlich. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch eine kleine Lesung hören aus Ihrem Roman Brüder. Und ich bin neugierig, wer da der Erzähler ist. Ich würde ja vermuten, dass Sie das selber sind, aber weiß ich nicht. Was würden Sie sagen? Sind Sie das selber, der da erzählt?
Das große Unterschied zwischen Ein anderes Leben und Brüder. Ein anderes Leben ist erzählt worden, keine Erzählung, aber eine autobiografische Geschichte aus meinen Gedanken, von wer ich jetzt bin. Brüder ist erzählt durch einen sozusagen 9-jährigen Bart, der Dinge mitmacht, autobiografisch, aber nicht richtig, nicht wirklich, weil wenn man blöd ist, erzählt man eine Geschichte vom morgens früh bis abends spät, chronologisch, und das ist uninteressant und nicht sehr literarisch. Ich habe bestimmte Erinnerungen zusammengestellt, 2, 3, um eine Geschichte zu schreiben. Ist es richtig so passiert? Nein. Ist es richtig so passiert? Ja, irgendwo, ja. Aber dieser 9-Jährige hat Geschichten geboten, die ich nicht erzählen würde, wenn ich als 14-Jähriger Erzähler da gewesen wäre. Als 14-Jähriger Erzähler wären diese Geschichten harter, trauriger, ja, total anders gewesen.
Also dann hören wir jetzt die Stimme eines 9-Jährigen, der jüngste Bruder von 7 Brüdern ist. Das ist ja auch ein ganz besonderes Schicksal. Und in diesem Kapitel geht es um Erfindungen und wie man etwas erfindet.
Mein einer Bruder zeigte auf die Räder seines Fahrrads und sagte zu meinen Brüdern und mir, dass wir bedeutende Menschen werden müssten. In unserem ganzen Leben hätten wir noch nichts erreicht, sagte er, nichts, was Menschen behalten würden, falls wir morgen sterben würden. Er kannte jemanden, der in unserem Alter schon selbstgemachte Lieder auf einem Cembalo spielte. Und er hatte auch von einem Jungen gehört, der mit gerade 12 Jahren ein Bild auf einer Zigarrenkiste gemalt hatte und später berühmt geworden war. Ob wir so etwas vorweisen könnten? Nein, das konnten wir nicht. Selbstgemachte Lieder mussten wir singen, weil wir sie nicht spielen konnten, und mit Farbe konnten wir anstreichen, aber nicht malen. Es gab nichts, in dem wir auffallend gut waren oder in dem wir uns durch Üben noch verbessern konnten. Wir hatten noch nichts entdeckt und erfunden hatten wir auch nichts. Ich erinnerte mich, dass wir schon mehrere Male einen Kinderwagen zerlegt hatten, auch eine alte Waschmaschine und ein kaputtes Radio, aber es war uns nicht gelungen, aus den einzelnen Teilen etwas Bedeutendes zusammenzusetzen. Mein Bruder zeigte auf die Reifen seines Fahrrads und sagte, dass wir etwas so Bedeutendes wie das Rad erfinden müssten, etwas Nützliches wie das Feuer, den Wasserhahn oder die Glühlampe. Erst dann werden wir bedeutende Menschen. So schwierig kann das nicht sein, sagte ein anderer Bruder. Es ist ein Trick. Man muss einfach versuchen, über Dinge nachzudenken, die es noch nicht gibt. Ich sage nicht, dass es leicht ist, aber man kann es jedenfalls probieren. Meine Brüder waren voller Selbstvertrauen und legten sich neben ihren Rädern ins Gras. Sie schauten sich gegenseitig an, vor allem mein einer Bruder, wodurch sie nach einer Weile alle auf dem Rücken lagen, die Beine ausgestreckt und die Hände unterm Kopf, denn das war offenbar die beste Stellung, wenn man etwas erfinden wollte. Ich legte mich auch hin. »Dauert das lange?« fragte ich. »Das kommt darauf an«, sagte meine Brüder. Sie lagen ausgestreckt im Gras und seufzten und stöhnten und suchten krampfhaft nach etwas, was es noch nicht gab. Ab und zu schlug sich ein Bruder gegen die Stirn oder sagte laut »Nein, nein, nein«. Ich fühlte, wie sich ihre Stimmung änderte, denn sie wurden böse auf sich selbst, weil sie schon so lange nachgedacht hatten und noch immer keine bedeutenden Menschen waren, während die Erfindungen meiner Meinung nach zum Greifen nahe waren. Ich schaute zur Seite und wusste sofort, dass ich zum Beispiel etwas mit dem Gras erfinden musste, in dem ich lag. Ich dachte auch an irgendwas mit Ameisen, denn eine lief über meinen Arm, und ich musste auch etwas mit Gerüchen erfinden, denn in der Nähe waren Kühe, und etwas mit kleinen Geräuschen, die nicht auffallen, sowie Herzklopfen und das Knistern eines Käferflügels. Ich fühlte, wie froh mich all das machte, was mir Ideen für Erfindungen gab. Ich dachte an etwas mit Brombeeren, weil ich Lust auf etwas Süßes hatte. Und außerdem wusste ich, dass ich auch noch das eine oder andere für die Unterseite meiner Füße erfinden musste, denn meine Fußsohlen juckten immer mehr, und ich sah auch etwas mit Federn vor mir, weil mir so leicht wurde im Kopf. Und dann träumte ich davon, dass ich etwas erfand, was einen Menschen zum Lächeln brachte. Und zu meinem Erstaunen war die Erfindung höher als die Bäume und größer als die Weide und die Wälder drumherum.
Dankeschön, Bart Mujat. Ja, etwas mit Gras und mit Ameisen und mit Brombeeren und mit dem Jucken unter den Füßen aus all diesen kleinen Dingen ist tatsächlich etwas sehr, sehr Großes geworden. Und das ist ihr Werk. Und für dieses Werk sind sie inzwischen etliche Male ausgezeichnet worden. Viele niederländische und flämische Literaturpreise. Auch einmal den Deutschen Jugendliteraturpreis haben sie bekommen. Und natürlich den Ritterschlag fürs ganze Werk ist der Astrid Lindgren Gedächtnispreis. Astrid Lindgren Memorial Award. Haben Sie unter diesen Preisen, die Sie schon bekommen haben, so etwas wie einen Lieblingspreis, einen Preis, der für Sie ganz besonders wichtig war oder der auch Ihr Werk ganz besonders gefördert oder bestimmt hat?
Natürlich ist es so, dass auf einmal nach 16 Mal nominiert zu sein, am 16. Mal dieser Astrid Lindgren Memorial Award mir zukommt. Und das hat mein Leben geändert, weil auf einmal bin ich mehr da, bestehe ich mehr als früher. Auch für andere Länder, auch für andere Sprachen, worin ich noch nicht übersetzt war. Aber das Allerschönste ist, dass diese wunderbare Organisation der Autor einlädt nach Schweden für 10 Tage. Der letzte Tag ist dieser Konzerthalle, Konzertsaal, Konzerthuset. 1700 Menschen sind da mit einem schöne Verleihung. Ich habe die Chance gehabt, um so 15 Minuten, 20 Minuten eine Rede zu halten und wirklich zu erklären, warum ich tue, was ich tue. Und das Schöne war, dass meine Brüder dazu waren. Sie waren auch anwesend, weil diese Organisation dafür gesorgt hatte, als Überraschung. Und meine Brüder, meine Familie hat auf einmal sozusagen begriffen, ach, da steht der Kleine, der Jüngste. Und das meint er, das tut er schon länger. Dass meine Brüder auf einmal begriffen haben, wofür ich stehe, was ich meine. Das war schön, mehr als schön. Ich denke, dass es da im 2019, im Mai 2019 passiert ist. Mein Vater war bereits gestorben. Meine Mutter war dement und hat nicht mitgekriegt, was da passiert ist. Und noch etwas dazu. Ich habe auch auf einmal eingesehen, ich schreibe nicht für Vati und Mutti. Ich schreibe, weil ich selbst eine Form finden wolle für mein Leben. Ich schreibe, wer ich bin und dass ich daraus Balance bekomme. Eine bessere Balance, meine ich. Darum schreibe ich. Nicht, um geküschelt zu werden. Ja, auch ein bisschen.
Und als Sie dann da in Stockholm Ihre Rede gehalten haben und auch sich sozusagen erklärt haben, was Sie tun, warum Sie das tun und wie es Sie bis an diesen Ort in Stockholm gebracht hat, was haben Sie da gesagt, auch so vielleicht nochmal zusammenfassend?
Eigentlich also dasselbe, was ich jetzt erzählt habe. Das Wichtige über diese Boden, die wir mitkriegen, ich finde nicht das richtige Wort, aber das...
Die Basis oder das Fundament?
Fundament, ja, das ist so ein blödes Wort auf Niederländisch, Potgrund. Aus Potgrund wächst alles.
Oder der Humus.
Humus, ah, das ist schöner.
Das ist besser.
Ja, stimmt. Darüber habe ich erzählt, das kann man auch finden auf dem Internet, meine Rede. In meinem Kopf ist es so, dass man sich, wenn man 18 ist, sozusagen 18, umdreht, diese Kindheit und Jugend einfach macht, weil man hat sich umgedreht zum Zukunft und wird nachdenken über Liebe, Partner, Haus, Auto und so weiter. Und diese Kindheit lässt man hinter sich und macht man einfach. Und dann geht es schief eigentlich. Ich denke, dass nur diese Erwachsenen, die sich nicht ganz umdrehen, aber noch immer diese Offenheit haben nach früher, wie sie waren, wie Kinder sind, dass sie sich noch erinnern an diese Nächte, wo sie wach waren und auf einmal nachgedacht haben über den Himmel und wie groß dieser Himmel ist und dass sie Angst hatten, weil sie dachten, sich selbst zu verlieren im Kosmos. Das habe ich gehabt. Aber nee, darüber denkt man nicht gerne nach.
Sind Sie, da Sie sich in all dieses noch so gut hineinversetzen können oder vielleicht auch immer wieder neu produzieren, weil es eben nicht abgeschlossen ist, würden Sie sagen, Sie sind altersfluide innerlich? Also Sie haben viele Alter zugleich?
Das finde ich ein schöner. Altersfluide. Das muss ich verwenden in mein ganz weiteres Leben. Altes Fluide, ja, stimmt. Aber irgendwo bin ich, ja, ich bin einverstanden, weil ich denke, dass ich einfach erreichen kann, eben ohne Mühe erreichen kann, wer ich war. Aber ich bin nicht einverstanden, dass andere Erwachsene nicht auch, wie war es? Altes Fluide sind. Denk zweimal nach, du bist 42 und denk mal, wie du warst, wenn du 8 oder 7 oder 6 war. Zweimal nach, dreimal nachdenken eben. Und dann wird man das sehr schnell, hoffe ich, erreichen.
Bart Mujad, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne gemacht.
Wir sprachen über Ihr neues Buch Morris, der Junge, der den Hund sucht, übersetzt von Bettina Bach, erschienen bei Hansa, aber auch über viele andere Bücher Ihres umfangreichen Werkes. Mein Name ist Katharina Borchert. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Unseren Podcast Cop Your Coffee können Sie auch abonnieren. Wir haben schon mit vielen anderen Autorinnen und Autoren aus den Niederlanden und Flandern über ihre neuen Bücher gesprochen. Zuletzt mit Conny Palmen und Fien Feldmann, mit Rob van Essen und Otto de Kat. Hören Sie mal rein.
Cop Your Coffee, der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Bart Mouyat wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag von Flanders Literature und der Vertretung von Flandern 2025. Moderation Katharina Borchardt.